Ja, wir haben eben gehört vom positiven und negativen Neid. Ich glaube, jeder von uns kennt da ganz verschiedene Abstufungen. Ja, es gibt Wünsche, es gibt Sehnsüchte, es gibt auch das Nacheifern. Man hat ja auch Vorbilder, denen man folgen will. Und das geht dann weiter bis zum nackten, puren Neid. Also diese ganz negative Form. Und ich finde, manchmal ist es ganz schön schwierig, da so die Zwischenstufen zu sehen oder wo man sich da gerade befindet. Ja, wir beenden heute unsere Serie, die 10 Gebote im Neuen Testament, mit dem letzten Gebot. Die bedeutendsten Reformatoren außer Luther, die haben dieses Gebot als eins aufgefasst und ich finde das auch sinnvoll. Es geht hier um ein und dasselbe, nämlich um das Nicht-Haben-Wollen oder beziehungsweise das sollte man nicht haben wollen, was der andere hat, egal was es ist. Ich lese das Gebot erstmal vorweg nach zwei verschiedenen Übersetzungen. Der vertraute Luthertext, der lautet: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und jetzt nochmal nach der Neues Leben Bibelübersetzung. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, was deinem Nächsten gehört. Da geht es ums Ganze. Da geht es um alles, was dem anderen gehört. Oder im Falle der Frau sollte man vielleicht besser sagen, was zu ihm gehört. Es ist ein Gebot auch gegen die Gier, gegen die Missgunst und vor allem gegen den Neid. Aber auf den zweiten Blick ist das 10. Gebot auch eine Ermutigung zur Dankbarkeit für das, was man hat und gegen das Nörgeln über das, was man nicht hat. Das Entscheidende ist hier aber im Gegensatz zum 7. Gebot, die meisten wissen noch, was das war, du sollst nicht stehlen. Im Unterschied dazu geht es hier beim letzten Gebot um die innere Haltung, um die innere Einstellung zu dem, was dem anderen gehört. Ums Haben wollen, ums Begehren dessen, was mir nicht gehört, um den Neid. Und der Neid hat zwei Gesichter, Friedhelm hat es eingangs schon erwähnt. Was der andere hat, das will ich auch, am besten gleich seins. Oder die andere Form, was ich nicht habe oder kriege, das soll der andere auch nicht haben. Dem anderen soll es nicht besser gehen als mir und das ist die Missgunst. Die Sklaven und Nutztiere des anderen zu begehren, das klingt irgendwie in unseren Ohren ein bisschen überholt, aber mit etwas gutem Willen, da lassen sich die damals sehr wertvollen Dinge auf unsere Dinge, die uns viel bedeuten, gut übertragen. Unsere Sklaven sind gerne elektronischer Natur. Ja, da ist der PC, das leistungsfähigere Smartphone, der immer größere Fernseher und unsere Nutztiere, die heißen vielleicht Auto, E-Bike, Quad oder Schlepper. Ja, das mit der Frau des anderen, das brauche ich, denke ich, nicht zu erklären, das ist leider ein Dauerbrenner. Und natürlich besitzen sich Ehepartner nicht gegenseitig im materiellen Sinn. Sie gehören aber fester zusammen als alles andere und sie sind deswegen für einen Eingriff von außen für andere tabu. Ich glaube, dass der Neid ein Ursprung für unglaublich viel Elend auf dieser Welt ist. Und deshalb soll es auch schwerpunktmäßig heute um ihn gehen. Er spielt beim Abfall der ersten Menschen von Gott eine Rolle, weil sie so sein wollten wie er. Das war der Grund für den Neid. Es war ihnen nicht genug, was Gott ihnen geschenkt hat. Und so führt der Neid zum ersten Mord. Er führt zur Verschleppung Josefs aus Ägypten. Ihr kennt noch viele andere Geschichten, auch Friedhelm hat einige erwähnt. Und schließlich auch der Neid der Pharisäer und Schriftgelehrten führt Jesus letztlich auf die Anklagebank und ans Kreuz. Immer wieder spielt der Neid als Haupttriebfeder von Hass und Ungerechtigkeit die Hauptrolle. Im Neuen Testament wird der Neid und das begehrliche Schielen nach dem Besitz des anderen zum Beispiel sehr deutlich im Jakobusbrief angesprochen. Und das lesen wir mal in Jakobus 4, die Verse 1 bis 6. Ich wähle hier wieder die Neues Leben Bibelübersetzung. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Also ich weiß nicht, wenn ihr sowas lest, wie es euch dabei geht. Also ich denke, wenn ihr so einen Brief bekommt, den legt ihr wahrscheinlich gleich weg und lest nicht weiter. Ja. Also das ist ja schon ziemlich heftig, was hier Jakobus anspricht. Und er nennt hier drei wesentliche Punkte an dieser Stelle, die den Neid betreffen. Drei Dinge, auf die ich näher eingehen will. Was den Neid so stark macht, was der Neid kaputt macht und dann auch ganz wichtig für uns, was den Neid eigentlich völlig überflüssig macht. Zuerst, was macht den Neid so stark? Ich denke, da ist vor allem erstmal das Gefühl des Begehrens. Und das Begehren ist ein Trieb, der in uns allen steckt. Der muss aber kontrolliert werden, wenn wir nicht wie die Raben im Futterneid aufeinander rumhacken wollen. Wir können das gerade von unserem Haus schön beobachten. Ja, da ist ein Bussard, und die Krähen hacken immer auf dem rum. Ja? Die wollen nicht, dass der in ihrem Gebiet noch ihr Futter wegnimmt. Und so gehen wir auch manchmal miteinander um. Die Kontrolle unseres Begehrens unterscheidet uns von triebgesteuerten Tieren. Und das ist eben nicht nur bei der Sexualität und der Aggressivität nötig, dass wir diesen Trieb kontrollieren, sondern auch gerade beim Haben-Wollen. Ich glaube, dass Gottes Geist da bei uns allen häufig ein ganz Stückes hart Arbeit vor sich hat. Denn Begehren hat mit Leidenschaft zu tun. Und Leidenschaft ist ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht, im Gegenteil. Leidenschaft brauchen wir, weil sie uns anspornt, etwas überhaupt zu tun oder auch etwas zu leisten. Leidenschaft ist positiv, wenn sie auf das Gute abzielt. Dein Begehren als Christ ist positiv, wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest oder so wie Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Er wollte Jesus nahe sein, das ist ein guter Wunsch, das ist ein richtiges Begehren. Oder wenn du andere mehr lieben möchtest, als du das bisher kannst, dann darfst du das ruhig begehren. Man sieht es jetzt übrigens im Frühling auch manchmal an den Gärten, wer da so eine Leidenschaft hat oder wer einfach nur Kartoffeln anpflanzt. Ja. Wenn du eine Leidenschaft für eine schöne Gartengestaltung hast, dann sieht man das deinem Garten an und das ist gut so. Oder in der Schule, ja, also ihr armen, geplagten Homeschooler, wenn du plötzlich deine Leidenschaft für Mathe entdeckst, bei mir hat es zugegebenermaßen auch ziemlich lang gedauert, aber wenn du dann entdeckst, wie geschickt du da Probleme lösen kannst, dann macht dir auf einmal sogar Algebra Spaß. Und die guten Noten, die sind dann bloß ein Nebeneffekt, aber das ist nicht mehr der Grund für deine Mühe. Aber dann, wenn du auf Kosten anderer weiterkommen willst, dann schlägt der gute Wunsch oder das Begehren sehr schnell ins Böse um. Und dagegen sollen wir gewappnet sein. Auf diese Gefahr weist uns Jakobus hin. Er spricht uns auf die Gier an, die aus dem Ruder läuft. Er spricht uns auf den Neid an, der dem falschen Begehren gerne folgt, sogar unter uns Christen. Ich glaube, dass beim Neid der Wunsch unserer Gedanken regelrecht besetzt, dass wir etwas Bestimmtes unbedingt haben wollen. Und vor allem das, was der andere auch schon hat. Und dann kreisen deine Gedanken um irgendwas, was du vielleicht im Internet gesehen hast oder beim anderen. Es geht nur noch darum, das eine Ding oder was auch immer haben zu wollen. Du wirst zum Sklaven deiner Sehnsüchte. Und das Haben wollen wird zum Haben müssen. Koste es, was es wolle. Und wenn du es nicht kriegen kannst, das ist dann der nächste Schritt, sollst der andere auch nicht haben, du gönnst es ihm nicht mehr. Und diese Art zu denken, die haftet uns natürlicherweise an, wenn wir uns nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Neid ist zutiefst weltlich in einem negativen, triebhaften Sinn. Und wer seine ganze Hoffnung allein auf dieses bisschen Leben hier setzt, der will natürlich bis zum Tod so viel mitnehmen, wie nur irgendwie geht. Und da macht es einfach neidisch, wenn das anderen besser gelingt als einem selbst. Und bin ich da dem Neid erstmal verfallen, dann ist es mir auch ganz schnell egal, ob das, was ich haben will, dem anderen was nimmt. Insofern hängt der Neid auch mit dem Gebot, du sollst nicht stehlen, zusammen. Das 8. Gebot übrigens. Denn aus Neid wird schnell Betrug und Diebstahl. Jakobus sagt das so: Ihr streitet um das, was ihr begehrt, den anderen wegzunehmen. Und da gibt es ganz vielfältige Formen, wie wir das tun können. Sehr unauffällig geschieht das beim sehr beliebten Gedanken- und Bilderklau im Internet zum Beispiel. Man kann sehr schnell neidisch werden auf das, was der andere hat, hier speziell auf dem Land, vielleicht auch auf das Grundstück vom Nachbarn. Das würde ja so super zu deinen Ausbauplänen passen. Und dann nutzt der Nachbar sein Grundstück noch nicht mal gescheit. Ja? Das ist zum Verrücktwerden. Dein Neid lässt dich da nicht mehr ruhig schlafen, bis du hast, was du willst. Oder die Alternative wäre, bis du hoffentlich einsiehst, dass du es erstens nicht kriegen kannst und zweitens auch gar nicht brauchst. Aber die Variante ist leider sehr selten oder es dauert lange, bis man sie wählt. Und wenn du erstmal so richtig vom Neid gepackt bist, dann wirst du neidisch auf dieses und jenes, dann wirst du neidisch auf den beruflichen Erfolg des anderen, vielleicht auf seine unverwüstliche Gesundheit und die Dauerpower, die er an den Tag legt, auf das Monatsgehalt des anderen, sein Haus, die immer glückliche Familie des anderen mit den netten Kindern. Es liegt natürlich daran, dass du nie wirklich siehst, was da sonst alles läuft. Du bist neidisch auf die tollen Urlaubsreisen, die du dir nie gönnen kannst, oder wegen der Freiheiten, die der andere sich deiner Meinung nach rausnimmt. Oder es sind halt die ideellen Dinge. Da ist der Neid auf die Anerkennung, auf die Stellung, auf den Titel oder auf das Wissen des tollere Gemeinde des anderen oder den einfühlsameren Ehepartner und das Recht des anderen. Auch das kann Grund für Neid sein. Also hier soll bloß keiner denken, dass er da grundsätzlich nichts mit zu tun hat, denn die Angriffsfläche für den Neid ist bei uns riesengroß. Und der Neid kommt ja meistens nicht so schlagartig, er kommt oft ganz schleichend, bis er schließlich sich ins Bösartige umdreht. Und das geht dann so weit, dass du dich freust, wenn dem anderen auch mal so richtig was misslingt, der sonst immer viel Erfolg hat. Da kommt die Schadenfreude auf. Schadenfreude ist tatsächlich ein typisches Kennzeichen für den Neid. Also wenn du dich dabei ertappst, dann weißt du sofort, ich habe mit Neid ein Problem. Da freust du dich, wenn der Erfolgreiche sich mal richtig verkalkuliert und sein Finanzgeschäft total in die Hose geht. Oder wenn über den Beliebten endlich mal in der Öffentlichkeit hergezogen wird, wenn dem Schönling die Frau wegläuft und so weiter. Oder sogar, dass du dich freust, wenn dein Angeber von Kollege wegen schwerer Krankheit zu Hause bleiben muss. Ich hoffe, dass es uns dann auffällt, was da in uns passiert. Neid kann furchtbare Folgen für unsere Gedanken und dann auch für unsere Taten haben. Er ist eine unglaublich starke, bösartige Macht, die zieht uns runter. der macht mich unfrei, unzufrieden, unfair und auch unbarmherzig. Und dazu ist der Neid eindeutig gegen Gott und auch gegen Menschen gerichtet. Eine Antikraft, könnte man sagen. Der zweite Punkt, was der Neid kaputt macht, oder vielleicht könnte man auch sagen, was den Neid so verheerend macht. Nochmal zum Anfang von Kapitel 4 im Jakobusbrief. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts, ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen, also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Neid macht kaputt, er macht innerlich unruhig. Da kämpfen Begierden in uns und der Neid kämpft gegen das hoffentlich schlechte Gewissen bis zur Schlaflosigkeit. Neid macht dich fertig, wenn du nicht aufpasst. In unserer Sprache haben wir eigentlich ein sehr passendes Verb zum Neid. Ihr kennt das alle, das sagt man gerne, der Neid zerfrisst. Der Neid zerfrisst dich, deine Seele zerfrisst der Neid, deine Beziehung. Neid ist wie Salzsäule in der Seele. Es ist auch erstaunlich, mit was für krassen Begriffen Jakobus hier die Wirkung von Gier und Neid, und zwar in der Gemeinde, beschreibt. Er schreibt ja hier immerhin an Christen. Und es kann doch wohl nicht wahr sein, dass uns die Missachtung des 10. Gebots so weit runterziehen kann, dass wir uns gegenseitig als Kinder Gottes bekriegen, oder doch? Der Neid macht auch das Gemeindeleben kaputt. Und hier spricht Jakobus definitiv von Krieg und Streit in der Gemeinde Jesu. Jakobus verwendet hier einen Begriff für einen mit Waffengewalt ausgetragenen Angriff, der auf die Vernichtung des anderen aus ist. Und das kennen wir ja aus der Geschichte, dass es zu Kriegen zwischen Ländern kommt, weil ein Volk dem anderen seine Stellung nicht gönnt, seine Selbstbestimmung, sein Territorium, vielleicht seine Bodenschätze. Ich glaube, in Zukunft spielen hier zum Beispiel auch immer mehr die Trinkwasservorräte eine Rolle. Und da will man nicht fair mit dem Nachbarn teilen, sondern man will alles haben. Ja, man baut eine Staumauer und zapft alles ab, damit der unterhalb liegende Nachbar nichts mehr bekommt, bis ein Krieg draus wird. Und das ist dann die schlimmste Verheerung, die der Neid unter Menschen anrichten kann. Aber Krieg unter Nachfolgern Jesu, übertreibt Jakobus da nicht ein bisschen? Leider nicht. Also wenn man in die Geschichte guckt, dann beweist das nicht nur der 30-jährige Krieg, auch die zahllosen Gemeindespaltungen samt dem Gerangel um den größtmöglichen Einfluss, auch im theologischen Bereich. Und ganz oft ist die Ursache für den dann entstehenden zwischenmenschlichen Stress und die Katastrophen der pure Neid. Das alles spielt den Gegnern Jesu in die Hände. Neid und Missgunst unter Christen, das nimmt ihnen jede Ausstrahlungskraft. Und da an der Stelle bin ich absoluter Kriegsgegner. Vielleicht auch sonst, aber da besonders. Gerade als Christen sind wir hier aufgerufen, miteinander zu reden, zu helfen. Und wenn Streit aufkommt, dann geht es darum, die Argumente fair gegeneinander abzuwägen und gemeinsam Wege zu finden, die wir miteinander gehen können, statt uns auf dem Weg mit Jesus zu beißen und zu fressen, wie es Paulus mal ausdrückt im Galaterbrief, Galater 5, Vers 15. Jakobus spricht hier sogar von tödlichen Plänen gegeneinander in der Gemeinde. Aber da sollen wir doch keine Pläne schmieden, die uns schaden, die uns zerstören und ausschalten, sondern welche, die uns aufbauen. Wir wollen einander fördern. Und dazu gehört, dass wir dem anderen das Gute gönnen und ihm nicht nehmen wollen und es ihm nicht neiden. Weder sein Ansehen, noch seine Meinung, noch seine Berufung, noch seine Gaben. Ja, und hier kommen wir auch schon zu dem Punkt, was den Neid eigentlich komplett überflüssig macht. Es ist doch echt dumm, wenn wir als Christen anfangen, uns zu beneiden und ausgerechnet jeder das haben will, was der andere hat. Das Tolle an Gemeinde ist doch gerade, dass hier ganz unterschiedliche Leute zusammen sind. dass Jesus sie zusammengestellt hat, gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit, die sich gemeinsam ergänzen sollen zu einem lebendigen Organismus. Deswegen heißt ja Gemeinde auch Gemeinde. Da braucht es unterschiedlich begabte Leute, damit das Ganze überhaupt lebendig sein kann. Stellt euch mal einen Körper vor, der aus einem Hirn und 20 Nieren besteht. Ja, das ist im besten Fall Krankenhausabfall, aber kein Organismus. Und doch, euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet, schreibt Jakobus. Was dem Neid die Kraft nimmt, das entnehme ich hier diesem Text, das ist die gemeinsame Bitte an Gott, und zwar füreinander, für die Gemeinde als Ganzes. Jakobus spricht hier in der Mehrzahl, ihr und wir statt ich und ich. Wenn ich Gott bewusst als Glied seiner Gemeinde bitte, dann korrigiert er auch mein manchmal falsches Wollen und damit auch den aufkommenden Neid. Wenn ich bitte, das haben wir vorhin miteinander getan, dein Wille geschehe, dann bedeutet das auch, dass ich ihn darum bitte, dass er seine Gemeinde aufbaut, und zwar auch durch mich und meine Haltung dem anderen gegenüber. In der Gemeinde geht es nicht in erster Linie um mich und dass ich kriege, was ich will. Es geht nicht um die meiner Meinung nach besten Mitarbeiter. Es geht nicht um das meiner Meinung nach beste Programm, auch nicht um den besten Lobpreis. Es geht auch nicht um die Predigt, die mir am besten passt. Das Beste für einen ist nicht Jesus' Gemeindekonzept. Wir sollen hier zu seiner Ehre miteinander zusammenleben und das Beste für alle suchen und in Liebe zusammenwachsen. Und da ist kein Platz für Neid und Habsucht. Dafür ist Platz für Unterschiede, auch für Dinge, die schiefgehen dürfen. Platz für das Nicht-Perfekte, aber damit auch Platz für die neue Chance und für Vergebung. Ja, ich würde sagen, klar, es gibt auch Dinge, die jeder ganz alleine für sich selbst haben darf und begehren soll, damit Gemeinde als Gemeinde lebendig bleibt. Aber wenn man sich diese Dinge mal genauer anschaut, dann sind die alle nicht ich-bezogen. Da ist die Liebe, die Treue, die Geduld, die Barmherzigkeit, die Sanftmut, sogar die uns verbindende Lehre. Das sind alles Dinge, die ich für mich auch erbitten darf. Aber es sind alles Dinge, die gleichzeitig oder besonders auch auf das Miteinander und auf den anderen ausgerichtet sind. Davon können wir nie genug haben. Das dürfen wir für uns selbst erbitten und begehren, weil es allen gut tut. Weil jeder ein lebendiger Christ sein muss, wenn die Gemeinde lebendig sein soll. Und dazu gibt uns Gott Gaben, die er ganz bewusst auf unterschiedliche Leute verteilt. Weil nur wenn wir eine gesunde Abhängigkeit untereinander haben, wird unser Miteinander gefördert, so wie viele gesunde Organe in einem Körper für die Fitness des ganzen Körpers sorgen. Also wenn sich ein Läufer den Knöchel verstaucht, dann nutzt ihm in diesem Moment auch seine beste Kondition nichts mehr. Und die anderen Organe können da nicht einfach mal einen auf Knöchel machen, sondern der Körper muss dafür sorgen, dass der Knöchel wieder heil wird. Denn er wird wirklich gebraucht. Und deswegen kann niemals einer oder eine alles in der Gemeinde übernehmen. Das dürfen wir weder von anderen noch von uns selbst erwarten. Die Ältesten, die Pastoren, die Mitarbeiter X oder Y, die können nicht mal notfalls auch mal alles alleine stemmen, damit Gemeinde lebt. Wir brauchen uns alle. Das ist Gottes Gemeindeidee. Und wir brauchen uns mit unseren unterschiedlichsten Gaben. Die dürfen wir uns dann auch gegenseitig von Herzen gönnen. Ich finde es schön, wenn andere schön singen können und ich weiß, dass ich da nie hinkomme. Aber ich darf mich doch daran freuen. Und ich finde es gerade in dieser Zeit so schön, dass wir uns miteinander an den Gaben unserer Musiker freuen können. Der Herr verteilt sie schon richtig, diese Gaben. Und wenn wir begreifen, wie sehr wir uns da brauchen und wie sehr wir füreinander da sein sollen, dann glaube ich, hört der Neid automatisch auf. Ich bin Gott in jedem Fall unglaublich viel wert, als einzelner Mensch, aber auch immer als Teil seiner Gemeinde. Und das motiviert zum Mitmachen. Es ist niemand unter uns unnötig. Das Gefühl, mich braucht ja eh keiner, das ist eine Selbsttäuschung. Die geht auch gerne Hand in Hand mit dem Neid. Und das ist oft nichts anderes als der Ausdruck von Minderwertigkeitsgefühl. Das sagen zumindest manche Psychologen. Neid ist die Folge von Minderwertigkeitsgefühlen. Und ich glaube, dass sie damit nicht ganz falsch liegen. Minderwertigkeitsgefühle und Neid passen nicht zu Gottes Kindern. Ganz einfach, weil sie beschenkt sind. Weil Gott uns so beschenkt hat, haben wir keinen Grund, auf irgendwas und irgendwen neidisch zu sein. Wenn ich das trotzdem bin, dann sage ich Gott eigentlich, du hast mich vergessen bei deinem Geschenk. Ist das wirklich so? Hat Gott jeden oder manche von uns vergessen? Oder habe ich vielleicht eine ganz falsche Vorstellung, was meinen Wert in Gottes Augen angeht? In der Gemeinschaft mit ihm und als Teil seiner wunderbaren Gemeinde, die er selbst als herrlich bezeichnet, kommt definitiv niemand zu kurz. Auch der ganz alte Mensch, der fast nichts mehr kann, ist Gott sehr viel wert. Ich denke da an so manchen Beter unter uns, manche älteren Geschwister, die so treu beten und die für Dinge beten, an die ich nicht mal denke. Die sind so wichtig in unserer Gemeinde. Oder die Kinder, die ganz einfach und kindlich glauben, an denen ich mir noch was abschauen kann. Jeder hat hier seinen Platz. Also freu dich deshalb an dem, was der andere kann und hat, und klage nicht darüber, was du nicht kannst und nicht hast. Du hast dafür mit Sicherheit, was besser zu dir passt. Und wer den Eindruck hat, dass er keine Gaben hat oder sie nicht nutzen kann, der darf gerne auch uns als Pastoren oder als Gemeindeleiter ansprechen oder die Leiter von unseren Gruppen und Kreisen. Wir finden bestimmt etwas, wo der Einzelne sich einsetzen kann. Du bist ein lebendiger Stein im großen Ganzen Gottes. Und Jesus wird dich dort zu einem Stein formen, den der Neid nie mehr anfressen soll. Du bist zu wertvoll und zu einzigartig, als dass du auf andere neidisch sein müsstest. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst, dass du auch einen weisen Plan hast für deine weltweite Gemeinde, zu der wir auch hier in Winterbach gehören dürfen. Und du kennst auch jeden Einzelnen, der dein Kind ist. Du weißt, welche Kräfte er hat. Du weißt, welche Gaben er hat oder braucht für den Dienst, den er tut. Und da wollen wir dir zutrauen, dass du das richtig verteilst. Und wir wollen lernen, nicht neidisch zu sein oder dem anderen etwas nicht zu gönnen, sondern wir wollen uns miteinander freuen an dem, was du uns schenkst. Und das alles ist ja eingebettet in das allergrößte Geschenk, was du uns allen gemacht hast, dass du uns durch Jesus mit dir versöhnt hast und wir deine Kinder sein dürfen. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, wie viel wir dir wert sind. Amen.